Herzlich willkommen zur Episode 92 der Leseoptimistin. Hier ist wieder Angela Hamacek und ich habe euch ein großartiges Buch mitgebracht, nämlich The Right Kind of Wrong, The Science of Failing Well. Geschrieben hat es Amy Edmondson, ist auch super aktuell von 2023, das merkt man nachher auch an den Beispielen. Und vorgeschlagen hat mir das wieder meine liebe Kollegin und Delphinet und Optimistenpartnerin und ich weiß nicht was noch alles, Cordula Schneider. Ich sage schon mal Hallo Cordula, ich freue mich riesig, dieses Buch mit dir zu besprechen.
Ja, ich freue mich auch wieder mal dabei zu sein.
Genau. Erzähl doch mal, Cordula, wie bist du denn auf das Buch gekommen? Weil ich kannte es vorher nicht und dann sind wir da mal so ins Gespräch gekommen und du meintest, irgendwas mit Fehler müssen wir machen.
Ja, und zwar bin ich tatsächlich gar nicht über dieses Fehlerbuch auf die Amy Edmondson aufmerksam geworden, sondern tatsächlich im Zusammenhang mit ihrem Hauptthema, das ja auch mit Fehler, wie wir sehen werden, zu tun hat. Nämlich sie ist ja die Erfinderin oder ja, man kann schon sagen, die Erfindung der sogenannten psychologischen Sicherheit. Das hat viel mit Führung zu tun. Das heißt, sie hat geforscht auf dem Gebiet, was muss passieren, wie schafft man psychologische Sicherheit in einer Unternehmung für Mitarbeiter, damit die sich öffnen, damit die eben sich wohlfühlen. Und dieses Wohlfühlen ist nicht rein so ein sozialer Aspekt bei ihr, sondern tatsächlich hat auch hammerharte Auswirkungen. Und eine der Auswirkungen ist zum Beispiel, und deswegen hat sie da dieses Buch auch so geschrieben, dass eben psychologische Sicherheit ganz viel mit Fehlern zu tun hat. Wie man sie macht, wie man drüber redet, wie man sie wieder wegkriegt, wie man sie vermeidet. Da werden wir ja noch sprechen drüber heute und das hat damit ganz viel zu tun. Und wir haben ja auch eine lange Erfahrung mit Fehlern im Rahmen von Qualitätsmanagement, mit diesem formalen Fehler-Ideen-Blabla-Management. Und da sage ich dir ja nichts Neues, aber wir sagen es den Zuhörern nochmal. Wir merken halt, das funktioniert nicht so richtig mit den Fehlern. Dass wir, Fehler sind toll und wir geben Fehler zu und wir lernen aus Fehlern, das ist alles schön, aber irgendwie funktioniert es nicht richtig. Und da hat sie einfach tolle Ansichten, finde ich, und hat, also was ich faszinierend an dem Buch finde, kann ich schon mal vorab sagen, wirklich so ein brillantes Gehirn zu begleiten, wie es forscht und daraus Schlüsse zieht und die dann auch logisch aufeinander aufbaut. Hammer, finde ich Hammer. Ich bin ja eher so ein Chaot, so mal so und dann versuche ich dann nachher eine Struktur reinzukriegen, aber man merkt schon, dass sie sehr planvoll vorgeht und das Hut ab. Also nicht umsonst ist sie einer von den 50, Things 50, wie die heißen bei Forbes, also eine der Top Manager, Vordenker weltweit, völlig zu Recht, finde ich.
Ja, richtig. Und nur für die Hörerinnen und Hörer, dieses Buch gibt es zumindest meines Wissens nicht auf Deutsch, ne?
Also es ist doch, mittlerweile.
Okay, super.
Parallel auf Amazon. Ich meine, ich hätte jetzt gesehen, es ist mittlerweile raus.
Dann packe ich es in die Shownotes.
Dann, also auf jeden Fall empfehlenswert, sich das zu holen.
Ja, genau. Und also was mich so fasziniert hat und auch wirklich, was einem zum Nachdenken bringt, ist ja, sie erklärt, Fehler ist nicht gleich Fehler, sondern es gibt drei Kategorien. Und das war für mich ein totales Aha-Erlebnis, weil so wie du sagst, ne, also es gibt ja Fuck-Up-Nights und dieses, sie schreibt ja auch dieses Silicon Valley-Mindset nach dem Motto Fail hard, fail faster und ich weiß nicht was. Das hat mir schon immer Bauchschmerzen bereitet, so nach dem Motto, also ganz ehrlich, also Fehler ist nun mal erstmal nicht gut. Und wir wissen das alle, sie schreibt ja auch, Fehler lösen bei uns immer, das können wir gar nicht verhindern, negative Gefühle aus. Und natürlich, je nachdem, wie wir sozialisiert sind, ist es mehr oder weniger. Aber erstmal sind die da. Und dann immer zu sagen, ja, stell dich nicht so an, so ungefähr. Also ich habe ja auch Artikel in die Richtung geschrieben, jeder Fehler ist ein Geschenk. Ne? Genau. Dann, du verdrehst schon die Augen zurecht, wo ich mir dann hinterher beim nochmal Lesen gedacht habe, naja, das kann man zwar schön predigen, ne? Das ist so ein schöner, wie heißt es immer, so ein Poesiealbumsatz. Aber danach richten tut sich einfach niemand. Und es ist unfassbar schwer, Fehlerkultur, eine positive Fehlerkultur zu etablieren in Kanzleien, in Unternehmen. Und durch diese Unterscheidung in diese drei Kategorien, das hat mir echt die Augen geöffnet im Sinne von, jetzt kann ich das nachvollziehen, wie kann ich eine positive Fehlerkultur etablieren mit dieser Unterscheidung.
Ja, und was ich dazu noch ergänzen möchte oder verstärken möchte, ist genau dieser Punkt. Sie negiert das auch nicht. Sie sagt auch nicht, Fehler sind toll, sondern sie nimmt das mal als Fakt hin und packt das nicht in Watte und in schöne rosa Schleifchen und wir machen jetzt eine positive Fehlerkultur, sondern sagt, ja, im ersten Moment ist ein Fehler einfach, das ist genau das Gefühl, das du hast. Und das ist okay, dass es so ist. Der Punkt ist, was machst du danach? Lässt du es dabei bewenden und sagst, ha, Mist, passiert. Oh, so mal, ich kasteie mich, ich schlage mich, was auch immer. Oder schaffst du es im zweiten Schritt umzuschalten? Und dazu hat sie halt wirklich diese drei Punkte, um den Fehler gut zu analysieren. Und das führt einen dann, das führt einen so, finde ich, da lässt man so, wie soll ich sagen, führt einen so ins Tun und nicht in dieses Leiden an dem Fehler, sondern man kommt dadurch, finde ich, ins Tun und sagen, okay, und jetzt habe ich eine Chance zu gucken, wo kommt der her und so. Und das ist ja genau das, was wir mit positiver Fehlerkultur bis jetzt auch immer gemeint haben. Das finde ich großartig.
Ja, genau. Und wir können einfach mal einsteigen und erstens diese drei Fehlertypen kurz mal erläutern, um dann in die Details zu gehen. Und was ich auch sehr schön finde, ich finde, es sind so ganz zauberhafte Grafiken drin. Und man
Ja.
kann sich, na, so goldig gemalt, ich, ein bisschen verspielt, aber immer so auf den Punkt gebracht. Und wenn man sich einen Überblick über das Buch verschaffen will, kann man einfach mal die Grafiken so durchgehen. Blättern, sage ich jetzt mal. Oder was wir jetzt gut nutzen konnten, tatsächlich, wenn man dann in der Vorbereitung aufs Buch ist, einfach diese Grafiken nochmal so als Merker. Ah, da war dieses Thema, da jenes. Also insofern sind die sehr, sehr hilfreich. Und ich steige mal mit der, die Grafik kommt erst ganz zum Schluss. Aber es ist die perfekte Zusammenfassung vom Buch, wenn du so willst. Nämlich die in so eine Matrix in 9 Felder.
Ja.
Da werden zum einen die drei Fehlertypen erklärt, und zwar es gibt den Basic, den Basisfehler, den komplexen Fehler und den intelligenten Fehler, bauen aufeinander auf, so stufenweise quasi. Und dann gibt es den jeweiligen Fehler nochmal in einem Kontext, nämlich ist es eine konsistente Umgebung, also ist da alles bekannt und gleich? Ist es eine variable Umgebung, also ändern sich da ständig Dinge? Oder ist es eine komplett neue Situation? Und mit diesen neuen Bereichen kann man jetzt wunderbar einsteigen und sich eben an diesen Fehlerkategorien überlegen, was passiert da? Wie gehe ich damit um im Unternehmen? Auch, also ich finde es auch sehr schön, sie hat auch Beispiele in der Familie. Also wie kann
Ja.
ich in der Kindererziehung mit diesem Konzept super gut arbeiten, um einfach meine Kinder auch, ich sag mal, ja, Fehler positiv zu stimmen. Also
Ja.
ganz, ganz toll. Und insofern ist es ein schöner Einstieg, mal zu überlegen. Und dann fand ich noch als zweites sehr, sehr gut, mit welchem Kapitel oder mit welchem Fehler startet sie dann? Und es ist der intelligente Fehler, weil das ist auch der tatsächlich, den darf man feiern. Da
Ja.
kann man eine Fuck-up-Night dazu machen, weil das ist tatsächlich die Fehlerkategorie, die uns weiterbringt und von der Art, wo wir auch mehr haben sollten.
Und ich weiß, Angela, wir haben auch schon immer beim QM und so weiter gesagt, ja, es gibt dumme Fehler, noch dümmere Fehler, es gibt Wiederholungsfehler. Also es gibt so viele Eigenschaftswörter zu Fehlern, ist mir dann so eingefallen beim Lesen, die sie nicht benutzt, die wir aber bisher benutzt haben. Dobe Fehler. Absichtliche Fehler, unabsichtliche Fehler, also all sowas gibt es und sie gibt dem einen ganz neuen Rahmen. Und was ich ganz spannend fand, so eine kleine Geschichte, die sie gemacht hat, bevor sie ihre drei Fehlertypen überhaupt ausbreitet, hat sie nochmal eine Fehlerdefinition, wie das Wissenschaftler so tun, nach vorne geholt. Und das fand ich total spannend, weil sie unterscheidet in Failure im Englischen, also Scheitern. Das heißt, ich habe ein konkretes Ziel nicht erreicht. Ich will die Goldmedaille gewinnen, habe ich nicht geschafft. So. Dann gibt es Mistakes, also Fehler. Fehler ist, es gibt Standards. Da sind wir wieder in diesem Bereich bekannte Geschichten. Es gibt Standards und ich habe die nicht eingehalten. Und zwar unabsichtlich. ich habe gepatzt, das ist ein Fehler, ich habe nicht aufgepasst, diese Upsis, ne? Huch, habe ich nicht dran gedacht. Und dann, und das ist eine wichtige Kategorie, da kommen wir vielleicht später noch drauf zurück, dann sagt sie, es gibt noch Violations, also Verletzungen. Das heißt, wenn jemand absichtlich irgendwelche Regeln, die bekannt sind, verletzt. Und ich fand diese Unterscheidung nochmal schön, weil dieses Wort, eines Wort Fehler, da steckt so viel drin. Und im Deutschen gibt es auch eigentlich nur Fehler und Scheitern. Und deswegen finde ich schön, das nochmal, dass sie das so aufdröse, dass man sich wirklich nochmal überlegt, Moment, mit was haben wir es jetzt eigentlich zu tun? Hat da jemand wirklich absichtlich einen Fehler gemacht? Wir gehen ja häufig davon aus, dass es absichtlich war. Vielmal ist es nicht absichtlich. Und was ich schön an den drei Kategorien finde, die sie dann aufruft, ist, dass sie eben nicht sagt, alle Fehler sind schön oder alle Fehler sind schlecht, sondern genau analysiert, welche sind gut, wie du gerade gesagt hast, welche sind intelligent, welche brauchen wir, um weiterzukommen. Weil wenn wir nichts ausprobieren und nichts schief geht, werden wir auch nicht irgendwo hinkommen. Und dass sie dabei, und das ist die Drittgrafik, die ich sofort ansprechen möchte, weil die hat mich tatsächlich total erstaunt. Sie redet ja davon, wenn ich Fehler mache und eine fehlerfreundliche Kultur haben möchte, dann brauche ich diese psychologische Sicherheit. Also Mitarbeiter müssen in der Lage sein, sich zu öffnen, über Fehler zu reden, ohne Angst zu haben, an die Wand gestellt zu werden oder ausgegrenzt zu werden. Und natürlich kommt da vielleicht bei vielen so das Gefühl auf, na super, wenn wir so fehlerfreundlich sind und immer noch denjenigen streicheln, wenn er einen Fehler macht, weil er wollte ihn ja nicht machen und das ist ja auch alles nicht so schlimm, verleppern wir uns dann. Werden wir dann beliebig und sagen, naja gut, Fehler sind halt so toll, da passiert auch ganz viele. Das wollen wir ja auch nicht. Und da hat sie etwas gemacht, was mir bisher überhaupt nicht klar war, zu sagen, eine freundliche Fehlerkultur und hohe Standards in der Bearbeitung der Aufgaben, die im Unternehmen da sind, ist kein Widerspruch. Also es ist nicht entweder fehlerfreundlich oder wir haben eine tolle Abgabe, sondern es geht beides. Das heißt, ich habe hohe Standards in meiner Kanzlei, um es jetzt mal auf meinen Bereich zu übertragen. Ich habe hohe Standards und die werden auch bitte eingehalten. Und wenn da wirklich ernsthafte Fehler passieren, dann muss es natürlich auch eine Konsequenz haben. Also nicht Bastonade, aber dann muss klar sein, das ist ein wichtiger, schlimmer Fehler. Und das finde ich von der Systematik einfach so großartig, dass sich alleine damit schon ganz viel erschließt, was Fehler angeht. Aber wir steigen natürlich gerne noch näher
ja,
in den
Inhalt. Nee, also da einfach als kleine Ergänzung, das ist ja der Einstieg auch. Und sie hat ja ganz viele Beispiele aus ihrer Forschung.
Viele, ja.
Und ich am Anfang dachte ich mir, oh Mann, ich bin bei Emergency Room gelandet, weil es waren quasi nur Krankenhausbeispiele.
Ja, oder Air Force One, eins von beiden, genau.
Ja, und im Cockpit ist auch immer noch schön. Wo man aber auch nochmal, was ich nochmal gut finde an der Stelle, deswegen fand ich, dass die Beispiele aus dem Krankenhaus natürlich auch wichtig, das schreibt sie auch irgendwo, weiß ich jetzt gar nicht genau wo, dass man natürlich in Fehlermanagement das immer auch mit Risikomanagement denkt. Also wie tolerant bin ich gegenüber Fehlern, wenn das Risiko hoch ist oder niedrig? Und oft ist es so, wir behandeln Fehler, also wir kennen das aus Kanzleien, wir behandeln einen Fehler, als die Welt geht unter. Und ich sag mal ja, im Krankenhaus stirbt tatsächlich jemand und das ist schrecklich und da ist Null-Fehler-Politik absolut, absolut oberstes Gebot, genauso wie im Cockpit. Da geht es um Menschenleben. Ja. Aber wenn wir in die Kanzleien gucken und da ist dann eine Fehlervermeidungscheckliste, die 25 Punkte und mehr umfasst, damit der eine mögliche Fehler, der in 100 Jahren vielleicht doch nicht vorkommt, auch noch abgedeckt wird. Und das sind dann die Punkte, wo sie schreibt, hey, so Basisfehler, Aufmerksamkeitsfehler, die kannst du nicht verhindern, weil es ist unachtsam gewesen. Aber du musst aufpassen, wie du über diesen Fehler redest mit deinen Mitarbeitern, eben nicht diese Grafik müssen wir gleich noch besprechen. Blameworthy oder praiseworthy. Das sind dann so wirklich auch so, naja, daneben Geschichten sind es bei ihr nicht, aber das, was über diese Geschichten auch immer noch mal gut transportiert wird, worüber reden wir eigentlich?
Ja, und ich glaube, das ist wichtig in jedem Unternehmen, ob das jetzt das Krankenhaus oder die Kanzlei oder ein Handwerksbetrieb ist, völlig egal. Es muss allen klar sein, wo geht es um was? Also wo ist es wirklich, wirklich wichtig? Da haben wir unsere volle Konzentration. Ja, also wenn ich als Dachdecker auf dem Dach stehe und mit der irgendwas mit der Dachpappe mache und meinen Flammenwerfer anmache, dann muss ich bitte aufpassen, dass da kein Lösungsmittel mehr ist und kein Kleber mehr ist, sonst fackelt das ganze Haus ab. Das ist tatsächlich einer Kollegin von mir vor vielen Jahren passiert, Mehrfamilienhaus, die haben das ganze Haus abgebrannt. Nicht nur der Dachdecker war pleite, weil die Versicherung das nicht abgedeckt hat, sondern auch, es war einfach furchtbar. Und ich glaube, das ins Unternehmen reinzukriegen, zu sagen, wo sind unsere Bereiche, wo Fehler wirklich kritisch sind, wo wir wirklich aufpassen müssen, wo wir auch Systeme und Mechanismen haben müssen, die uns vor solchen Fehlern schützen. Und wo gibt es aber auch Bereiche, wo wir sagen, hey, komm, ja, natürlich gehen wir da nicht sorglos mit um, aber da geht's um nichts. Und wenn da mal was fehlt, machen wir dann gleich ein Drama draus. Weil ich glaube auch dieses Schwarz-Weiß-Denken, was wir da auch viel haben, das ist ja auch so eine typisch deutsche Sache. Ne? Entweder es ist gar nicht schlimm oder es ist ganz schlimm. Dazwischen gibt's irgendwie nichts. Das ist uns zu ungenau. Ich meine, Steuerberater, was soll man sagen? Ne? Macht euch eine Skala von 0 bis 10 und dann habt ihr eine Zahlengeschichte, vielleicht hilft euch das besser, als zu sagen, das ist so ein mittlerer Fehler. Ne? Ich glaube, das ist ganz wichtig und das kann man auch in der Kanzlei schaffen, auch in jedem Auftrag schaffen. Ob man die FIBO nimmt oder die Bilanz oder die Einkommensteuer, völlig egal. Wo geht's um was? Wo muss ich wirklich hingucken? Weil es vielleicht auch im Nachhinein nicht mehr reparabel ist oder nicht mehr einfach reparabel ist. Beispiel tatsächlich passiert, bei mir früher in der Kanzlei, Einkommensteuer gemacht, der Steuerpflichtige hat ein Haus gekauft und hat sofort am Anfang sehr viel in das Haus investiert. Stichwort für Steuerberater, anschaffungsnaher Aufwand. Und natürlich hat er brav seinen Steuerberater vorgefragt, wie viel darf ich denn investieren, damit das nicht zu den Anschaffungskosten geschlagen wird. Und der Steuerberater hat sich verrechnet. Also die Steuerberaterin, sprich ich, habe mich verrechnet um 2.000-3.000 Euro, weil die nachträglich nochmal die AFA-Geschichte geändert haben und ich habe nicht aufgepasst. Das war richtig teuer, weil dann wurden mal eben 150.000 Euro noch zum Haus geschlagen und wurden auf 50 Jahre abgeschrieben, statt wir haben die sofort aktiviert. Und das sind Fehler, da weiß ich, da geht's um was, da muss ich richtig aufpassen. Da brauche ich vielleicht sogar tatsächlich mal ein Vier-Augen-Prinzip, von dem ich sonst überhaupt kein Freund bin. Aber in anderen Bereichen brauche ich es vielleicht auch mal nicht. Und das, finde ich, arbeitet sich großartig raus.
Ja, genau. Übrigens, wir haben ja, wenn wir früher so zum Thema Qualitätsmanagement, haben wir auch immer nach guten Begriffen gesucht für QMBs, also Qualitätsmanagementbeauftragte. Ich habe wieder eine wunderbare Berufsbezeichnung gelernt, den Elite Failure Practitioner. Finde ich so sehr cool. Vielleicht sollte man das mal einführen auf die Visitenkarte.
Es ist schon manchmal, liebe Leser, liebe Hörer, wir haben häufig mal englische Bücher, die wir besprechen. Und tatsächlich ist es manchmal einfach so, solche Dinge kann man nicht ins Deutsche übersetzen. Im Deutschen kommt dann sowas raus wie Fehlerbeauftragter. Ja, das ist wie Fuhrwoche. Das ist so ein Begriff, der ist schon so abtörend. Den will man nicht hören. Also verzeiht uns unsere Anglizismen manchmal. Manchmal gibt's wirklich, wir bemühen uns, aber es gibt manchmal wirklich keine vernünftige, treffende One-Word-Übersetzung, die's hinhaut. Gut, lass uns nochmal auf die Fehler gucken, oder?
Ja, genau. Also sie beginnt eben, und ich finde das sehr gut, weil das der positive Einstieg auch nochmal ist. Sie beginnt mit der Kategorie intelligente Fehler. Und was sie aber in jeder Kategorie auch nochmal super gut macht, ist, sie erklärt, was ist das? Also was sind die vier Attribute jetzt in dem Beispiel, was einen Fehler zu einem intelligenten Fehler macht? Und das erste ist, du bewegst dich auf neuem Terrain. Also du machst einfach was Neues. Wenn wir jetzt zum Beispiel in die Kanzleien denken, ich beschäftige mich mit Digitalisierung, mit Automatisierung, mit künstlicher Intelligenz, dann begebe ich mich ein Feld, da weiß ich noch nichts drüber. So, das Zweite ist dann, dieses Feld bietet aber unglaubliche Chancen. Wieder ChatGPT, künstliche Intelligenz. Das heißt, wir wollen das nutzen, um zu irgendeinem gewünschten Ziel zu kommen. Das Dritte ist, wir haben sehr, sehr wohl Wissen zur Verfügung, das wir uns aneignen können dafür. Und den vierten Punkt, den mag ich am allerliebsten, ist, und selbst wenn wir scheitern innerhalb dieses Projekts, innerhalb dieser Geschichte, dann kann das, der kleinste Fehler hilft uns in irgendeiner Form, Einsicht zu gewinnen, um daraus was zu lernen.
Und da finde ich dieses Zitat wunderbar. Ich weiß nicht, wo es steht, aber das war dieser 17-jährige Schachweltmeister, von dem sie erzählt, der sehr früh Schachweltmeister geworden ist, mit 17, unfassbar. Und der gesagt hat, was ist meine Haltung? Wie habe ich das geschafft? Und es gibt ja diesen Spruch, mal gewinnst du, mal verlierst du. Und der hat diesen Spruch abgewandelt und hat gesagt, mal verlierst du und mal lernst du. Und also das ist der Satz, wenn ihr euch nichts aus dem Buch, also der gehört eigentlich eingerahmt an die Wand, nämlich dieses Negative da auch mal rauszunehmen, im intelligenten Kontext, zu sagen, das ist kein Verlieren, das ist kein Scheitern, wirkliches Scheitern, weil du hast was ausprobiert und es hat nicht funktioniert und du hast gelernt. Und da gibt es ja mega, mega Beispiele, also ganz viele, sie merkt auch ganz viele. Edison ist natürlich dieses typische Beispiel, Alpha Edison, der irgendwie gesagt hat, ich habe irgendwie 99.000 Wege gefunden, wie es nicht funktioniert, bis dann irgendwann die Glühbirne rauskam. Das ist intelligentes Scheitern, weil ich probiere was aus, das finde ich großartig. Das war mein erstes riesiges Takeaway aus der Geschichte nochmal, weil auch ich mit Fehlern, weißt du, Angela, auch ein gerütteltes Päckchen mit mir rumschleppe und mit eigenen Fehlern immer hadere, weil ich denke, war es wieder zu blöd? Ja, bei den blöden Fehlern ist das auch so, aber ich konzentriere mich jetzt mal auf die intelligenten Fehler in Zukunft.
Ja, genau. In dem Sinne, also erstens auch noch eine kleine Seitengeschichte. Man kennt ja diesen IBM Watson, weil du gerade nochmal vom Schachspiel sprichst, ne? Der diese künstliche Intelligenz, die als erstes den Schachweltmeister und dann den Go-Weltmeister geschlagen hat. Ich dachte ja immer, dass diese Maschine, der Watson von IBM, so heißt wegen Sherlock Holmes und Watson. Jetzt weiß ich erst, es gibt den Thomas Watson. Thomas Watson war ein Chief, also war irgendein CEO von IBM früher und nachdem haben sie die Maschine offensichtlich
Ach,
gemacht.
guck, das
Wieder
wusste
was gelernt, siehst du.
wieder was gelernt.
Genau. Und
Bei dem intelligenten Fehler zu bleiben. Was mir auch noch, was dann irgendwann noch hinterher kam, ein wirklich intelligenter Fehler passiert nur einmal. Also das ist genau dieser Punkt. Dieser Fehler bietet wirklich die Chance, was zu lernen, weil du hast rausgefunden, so funktioniert es nicht. Okay, dann versuche ich es anders. Das heißt, du hast die Chance zu lernen an diesem Fehler. Während, um das mal vorwegzunehmen, bei einem Basisfehler, bei dem einfachen Fehler, da habe ich einen Standard nicht beachtet. Ich habe eine falsche Abschreibung gemacht. Ich habe was weiß ich gemacht. Da kann ich nichts mehr daraus lernen, weil das Learning ist schon rum. Das hat schon mal irgendeiner vor mir gelernt und hat gesagt, so geht's am besten. Das heißt, das unterscheidet auch nochmal diesen intelligenten Fehler. Und was du gerade gesagt hast, ist mir auch nochmal klar geworden. Natürlich, sie kommt aus der Wissenschaft. Do your homework ist ja ihr Spruch dazu. Also mach deine Hausaufgaben. Wenn du dich auf unbekanntes Gebiet begibst, guck dir vorher alles an Informationen, das du kriegen kannst. Und da hilft uns das Internet natürlich unfassbar heute, was du kriegen kannst, damit du intelligent scheitern kannst und damit du nicht Fehler, die einer vor dir gemacht hat, nochmal machst. Weil das ist auch nochmal der Punkt. Intelligente Fehler passieren nur einmal und zwar nicht nur bei einer Person, sondern die passieren insgesamt nur einmal und alle anderen lernen draus. Und das ist ja die große Chance an solchen Geschichten. Also auch wenn Kolumbus nicht in Amerika gelandet ist, ich gehe ganz, ganz sicher davon aus, der hat alle Karten, die es damals gab, das war natürlich noch sehr, sehr wenig, der hat die alle studiert. Also der hat sich schon schlau gemacht, ehe er losgefahren ist. Der ist nicht einfach losgefahren, wie das manchmal so in heldenhaften Hollywood-Filmen dargestellt wird. Und das ist, glaube ich, was man lernen kann, wenn man sich auf neue Gebiete begibt, die Hausaufgaben zu machen, Recherche zu betreiben und sich dafür auch Zeit zu nehmen und nicht so von irgendeinem erzählen zu lassen, ha, es gibt was super Tolles Neues, probier doch mal aus. Ja gut, ich lade mir das mal runter und probier mal aus. Das ist es nicht. Das wird nicht intelligent.
Und da bringt sie, aber es ist eigentlich zwar erst hinten, aber das gehört da für mich inhaltlich da vorne schon dazu. Da bringt sie ja ein ganz tolles Beispiel oder Spiel, das zeigt, auch wenn wir rational wissen, ne, intelligenter Fehler, wir lernen aus Fehlern, das bringt uns weiter, ist es trotzdem so in uns verankert, dass wir Fehler vermeiden wollen, dass wir uns da selber gerne mal auf die Füße treten. Und das heißt Electric Maze, das Spiel. Finde ich ganz, also du wirst in einem Team, ich glaube 5 Leute, du hast einfach einen Weg vorgegeben, wo du nicht siehst und die Aufgabe lautet, manche Steine sind sicher, die zeichnen den Weg vor, manche Steine sind es nicht und dann gibt es ein Beep. Das ist der falsche Stein und dann musst du halt wieder zurück und von vorne anfangen. Und du hast das Team hat 20 Minuten Zeit. Also das ist ein Auf-Zeit-Spiel, damit du diesen Weg hier gehst. Und wir haben das ja auch schon mal, ich hatte das schon wieder vergessen, hast du mir in der Vorbesprechung nochmal, hast du mich wieder daran erinnert. Wir haben das schon mal selber gespielt bei einem Zukunftswerkstatt und von unserem Steuerberaternetzwerk. Und es ist tatsächlich so, du steigst auf so ein Beep. Und oh mein Gott, ich habe einen Fehler gemacht. Du bleibst in der Luft quasi stehen. Du traust dir, den nächsten Schritt nicht mehr zu machen oder zögerst irrsinnig lange. Und die haben tatsächlich festgestellt, die haben natürlich dieses Spiel mit ganz vielen Teams gemacht, dass die diese 20 Minuten nicht schaffen, wenn sie genau immer dieses, oh Gott, hoffentlich steige ich nicht auf den falschen Stein. Das ist genau diese Haltung, die wir an der Stelle haben. Wir dürfen keinen Fehler machen. Dabei ist es ja genau nicht der Fehler, den du machst, sondern einfach das Herausfinden, welcher Weg der richtige ist, wie bei diesem Schachspieler. Und Teams, die das kapiert haben, haben das Spiel unter 7 Minuten bewältigt. Und ich fand es nochmal so erhellend für mich, wie tief das in uns drin sitzt, dieses bloß keinen Fehler machen, vor allem wenn andere zugucken.
Ja, das stimmt.
Und das fand ich da nochmal ganz stark. Und
Ja,
dann ist
da kommt
ganz
tatsächlich
kurz noch,
was.
der
Entschuldigung.
Spruch heißt nur, A new beep is the right kind of wrong.
Genau. Und da kommt nämlich genau wieder, weil du gerade sagst, und wenn auch andere zugucken, diese psychologische Sicherheit ins Spiel. Also ich denke, wir beiden untereinander zum Beispiel haben psychologische Sicherheit. Wenn wir Blödsinn machen, dann sagen wir uns das gegenseitig und dann sagen wir, dann lachen wir entweder drüber oder sagen, oh Mann, was machen wir jetzt? Auch nicht so toll. Wenn du natürlich bei so einem Teamspiel, also auch bei dem Maze, Hemmungen hast, weil da sind eben Kollegen dabei, die dir zugucken und du bist schon wieder auf dem Beep gelandet und der erste fängt an, die Augen zu verdrehen. Oh, die schon wieder, die hat sich wieder nicht gemerkt, wo der Beep ist, weil man geht den Weg ja immer wieder von neuem, muss sich merken, wo die Beeps waren und sucht dann irgendwie. Und da ist mir nochmal klar geworden, wo auf was für einer niedrigen Schwelle diese psychologische Unsicherheit anfängt. Und da mögen wir jetzt sagen, ja, alles Weicheier und die sind so sensibel, aber so ist der Mensch. Der ist durch seine Geschichte, ja, früher, wenn du dich daneben benommen hast, wenn du Fehler gemacht hast in der Steinzeit, in der Rotte, dann wurdest du ausgeschlossen und Ausschluss hieß Tod. Wenn du alleine da überlebst, alleine konntest du nicht überleben. Und das sitzt so tief in uns drin, dass wir sehr niederschwellig Zeichen wahrnehmen, wenn andere Menschen uns schlecht bewerten. Und ich, um Gottes Willen, ich will jetzt hier kein Heiliger sein und sagen, wir wollen nicht bewertend durch die Welt gehen. Das ist ja so Coaching-Gerede, was wahr ist, aber was unfassbar schwierig ist. Aber auch da macht sie eben klar, du musst dir darüber bewusst werden. Das ist der erste Schritt. Und dann kommt es an, was machst du damit? Das ist mir da nochmal klar geworden, wie schnell man auch in der Kanzlei so mal eben im Vorbeigehen sowas mit der hochgezogenen Augenbraue oder den rollenden Augen, da kannst du dir jemand versauen, der macht nie wieder einen intelligenten Fehler. Und das Schöne ist, dass sie eben den Unterschied macht. Bei intelligenten Fehlern darfst du das eben nicht tun. Da redet sie auch, wie führe ich? Und da gibt sie im Buch auch Tipps, führt jetzt heute so weit, wie man so eine Atmosphäre schafft, wie man ein System schafft, dass man diese psychologische Sicherheit hat, dass man solche Fehler macht. Und sie sagt eben nicht, ja bitte, aber wenn der so einen Basisfehler macht, so einen wirklich, Entschuldigung, blöden Fehler, wo es einen Standard gibt, wo klar ist, was zu passieren hat, und er hat wieder nicht aufgepasst, dann darf ich auch mal mit den Augen rollen, dann ist es okay, dann darf es auch eine Konsequenz haben. Und ich glaube, diese Unterscheidung gut zu haben, ist so großartig, wie du schon am Anfang gesagt hast, weil ich mir da so eine Richtschnur draus basteln kann, wie reagiere ich an welcher Stelle. Und wir
Und
wissen ja,
da,
als Chef ist immer so, ich bin schon gut, wenn ich möglichst wenig falsch mache, ne? Alles richtig machen kann man nicht. Von wegen Fehler.
da hat sie eine Technik, die bringt sie im Zusammenhang mit Eltern gegenüber ihren Kindern, die finde ich ganz toll, das Blameless Reporting.
Ja.
Das heißt, die Ansage jetzt, und da geht es wieder um Risiko. Ne? Also welches Risiko habe ich? Blameless Reporting an der Stelle mit dem Beispiel, wo sie es macht, bedeutet, liebe Tochter, lieber Sohn, egal welche Uhrzeit, egal aus welchem Grund, wenn du auf einer Party bist oder irgendwie nach Hause kommen willst und nicht weißt wie, ruf uns an, wir holen dich und es wird nicht gefragt, was passiert ist. Also du kannst jederzeit dich von uns abholen lassen. Du kriegst keinen Vorwurf von uns. Wieso rufst du erst um 1 Uhr an? Wo warst du wieder? Hast du dich wieder betrunken? Irgendwas. Es wird nicht gesprochen darüber im Sinne von, der soll sicher oder die, das Kind ist sicher, dass es mich anrufen kann, ohne eine Gardinenpredigt zu hören. Und sowas finde ich irre toll, also sowas leben zu können.
Ja, und das schließt ja nicht aus, dass man, wenn die Situation vorbei ist, darüber redet und Konsequenzen hat, was passiert, wenn das nochmal passiert. Und das möchten wir nicht mehr. Aber wir wissen aus der Kriminologie, dass tatsächlich solche Vergewaltigungs- und sonstige Fälle häufig passieren, weil junge Frauen allein nach Hause gehen, weil sie eben nicht ihren Eltern besoffen sagen
Ja.
wollen, hol mich mal eben ab, ich bin hier irgendwo gestrandet. Und das ist ganz gefährlich, wenn dieses Vertrauen eben fehlt. Insofern ja, psychologische Sicherheit immer wieder. Also wer noch ein Buch von Amy Edson lesen will, ihr Hauptwerk, Fearless Organization, also die furchtlose Organisation, auch großartig, wo sie genau dieses Konzept erklärt. Ja, aber kommen wir zu den anderen Fehlern.
Ja, genau. Und
Weil, genau.
zeitlich haben wir schon wieder irgendwie, wir haben schon
Ja, genau,
den
deswegen wollte
ersten
ich diesen.
Punkt. So kommen wir zum einfachen Fehler, dem Basisfehler, der mir tatsächlich heute justament passiert ist. Ich habe einen Vortrag gehalten in einer Umgebung, da durfte ich nicht aufzeichnen, was absolut nachvollziehbar ist, kann ich, das tue ich dann natürlich auch nicht. Aber ich möchte diesen Vortrag gerne öffentlich zur Verfügung stellen, auch anderen, das ist auch in Ordnung, also das darf ich auch. Also habe ich mich hingesetzt und in Dreiviertelstunde diesen ganzen Vortrag nochmal alleine vor der Kamera für mich gehalten. 45 Minuten waren vorbei. Ich will auf Aufzeichnung beenden drücken und merke, ich habe gar nicht auf Aufzeichnung aufnehmen geklickt.
Das ist so ein
Tata.
bisschen wie Blende drauf früher bei der Kamera. Ah, ja.
Der absolute Basisfehler im Sinne von, ich habe einfach nicht hingeguckt, ich habe losgelegt. Und da, das ist sehr schön, sie erklärt ja auch, was sind so Basic-Fehler. Also es ist eine Sache der Auslöser, ich habe halt nicht geklickt. Ne? Und es ist auch ganz oft dieses, das ist so in Fleisch und Blut bei uns drin, ne? Das kann ich im Schlaf. Ich weiß nicht, wie viele Aufzeichnungen in meinem Leben, Tausende ich schon gemacht habe. Das ist schon so drin, so intus, dass man selber gar nicht auf die Idee kommt, dass man das nicht tut. Und dann genau passiert es, wenn man sich in so einer falschen Sicherheit wiegt.
Ja, und das erklärt sich schön. Und ich finde gerade dieses Kapitel ist gerade für Kanzleien auch und auch für Unternehmen, für kleinere Unternehmen ganz spannend, weil das sind natürlich diese alltäglichen Fehler, mit denen wir viel zu tun haben. Gar keine Frage. Und die wollen wir jetzt auch nicht glorifizieren. Und das ist halt so ein kleiner Obst und dann ist es nicht schlimm. Natürlich kann es trotzdem schlimm werden. Also bei dir war es jetzt der Aufnahmeknopf. Wenn da irgendeiner einen anderen wichtigen Knopf nicht gedrückt hätte, kann ja auch wirklich mal was passieren, auch wenn es ein Standardfehler ist, weil man weiß ja, man muss den Knopf drücken. Also wir kennen diese Beispiele leider Gott sei Dank sehr selten mit diesem Totknopf bei der Bahn, wo eben der Lokführer, ich weiß nicht, alle Minute, glaube ich, auf diesen Knopf drücken muss, um zu zeigen, er ist noch wach. Wenn er das nicht tut oder wenn der Knopf nicht funktioniert, weil ihn irgendeiner nicht richtig gewartet hat, gibt es schlimme Unfälle. Gott sei Dank sehr selten bei der Bahn, aber sowas haben wir ja auch schon erlebt. Und was ich da sehr schön finde, weil sie einem da wirklich konkrete Ansatzpunkte gibt, wie gehe ich mit solchen Fehlern um und wie vermeide ich sie auch. Sie sagt ja, was sind die Ursachen solcher Fehler? Woher kommen die? Und ja, das ist natürlich dieses Unaufmerksamsein. Und was sie schön macht, wer schon mal vom Ishikawa gehört hat oder vom Fischgrätdiagramm, also zu gucken, es gibt eine Auswirkung, das ist in dem Fall der Fehler, es gibt eine Ursache. Und bei der ersten Ursache nicht stehen zu bleiben und sagen, ja gut, der war halt unaufmerksam, sondern dann weiter zu fragen, ja, und warum war derjenige, diejenige denn da bitte aufmerksam? Weil das höre ich häufiger auch von Kollegen, die konzentriert sich einfach nicht genug. So, dann ist doch die Frage, die Mitarbeiterin ist in dem Fall mal wieder gemeint, die Frage, warum kann sie sich nicht konzentrieren? Ist es etwas, sie will sich nicht konzentrieren? Ist es tatsächlich Laxheit, was wir sehr schnell hinter sowas vermuten? Ist es vielleicht einfach Müdigkeit, die natürlich auch zu Unaufmerksamkeit führt? Sind es wirklich tatsächlich irgendwelche Probleme im privaten, sonstigen Bereich, die dazu führen? Das macht den Fehler jetzt nicht besser oder schlechter. Nur über diese Fragen komme ich natürlich dahin, zu sagen, prima, dann habe ich einen Ansatz. Ich fand dieses Beispiel an der Stelle ganz gut, auch wenn es nur ein ganz kleines Beispiel war. In Amerika zumindest ist es so. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch so ist, aber vermutlich nach der Umstellung auf Sommerzeit passieren tatsächlich in den ersten 4 Wochen 6% mehr Unfälle im Straßenverkehr als zu anderen Zeiten, also als vorher, weil viele Leute mit dieser Zeitumstellung nicht klarkommen und einfach morgens müde zur Arbeit fahren. großartig, sich sowas mal klarzumachen. Also es ist natürlich schlimm, dass es passiert, aber sich klarzumachen, also Unaufmerksamkeit ist nicht an sich die Ursache, sondern da steckt auch immer noch was hinter. Und natürlich, und das sind so ganz typische Ursachen für solche kleineren Fehler, ist, man vernachlässigt einfach die ersten kleinen Anzeichen, dass was schiefgelaufen ist. Ach, man hat mal die Kontenpflege einen Monat nicht geschafft. Ja, komm, mach mal nächsten Monat alles gut. Irgendwas welchen Gründen, es ist schon der zweite Monat, schleicht sich vielleicht irgendein Fehler ein und nachher, wenn die Bilanz gemacht wird, merkt man weg, oha, das hat sich aber aufgetürmt. Jetzt ist es eben kein kleiner Fehler mehr. Das heißt, diese Basisfehler, für sich genommen ist jeder nicht schlimm, aber die Gefahr ist eben da, dass die sich aufaddieren und kumulieren und daraus dann wirklich ein Fehler wird, der nicht mehr so gut ist. Und was ich natürlich wunderbar fand, genau was du sagst, dieses overconfident. Ich weiß, gibt es dafür ein deutsches Wort? Also, man ist sich...
das kann ich im Schlaf. Ich bin mir 100% sicher, das ist mein Ding, das habe ich so drauf.
Ich nenne das ja immer den IKEA-Effekt, du kennst das, weil ich sage, okay, wenn man einen Willi aufbaut oder mehrere Willis aufbaut, beim ersten liest du noch ganz genau die Anleitung, beim zweiten auch noch, beim dritten denkst du so, jetzt kann ich's. Zack, fällt dir irgendwas auf die Füße, weil du dich eine blöde Schraube vergessen hast. Und das ist dieses zu sicher sein in Dingen und gerade bei uns in der Kanzlei, wo natürlich viele Dinge sich monatlich, ich würde fast sagen, stupide wiederholen, ist die Gefahr natürlich sehr groß, dass man einfach denkt, ja komm, hast du schon 1000 Mal gemacht, kannst du im Schlaf, brauchst du nicht groß hingucken. Habe ich früher auch gesagt, ey, beim Kassekontieren kannst du nebenbei noch Wetten, das gucken, ist ja kein Problem. Ja, kannst du eben nicht.
Ja. Ne? Und um auf meinen Fehler nochmal zurückzukommen, ja. das ist in dem Buch eben super, super erklärt, auch gerade bei so einem Basisfehler, dieses immer nochmal hinterfragen, warum ist der Fehler passiert? Und da kann man durch, also dieses, warum ist da kein, ist nicht die falsche Frage, sonst heißt es immer, es geht ja nicht darum, dass du mich jetzt anklagst und sagst, Gila, du bist ja vielleicht eine dumme Nuss. Wie konntest du nur vergessen, da drauf zu klicken oder so? Sondern für mich, ich habe das dann tatsächlich, dieses nochmal reflektieren, warum ist der Fehler tatsächlich passiert, kann ich erklären im Nachhinein. Ich hatte erst eine Kundenkonferenz, 10 Minuten später fing schon der Live-Vortrag an, dann hatte ich um 2:30 schon wieder eine Online-Konferenz und ich wusste um 4 nochmal. Und ich habe dann einfach sofort nach dem Vortrag wieder diese Aufnahme gemacht und keine Pause, gar nichts und dann genau dieses auf den Knopf klicken vergessen. Das heißt, jetzt kann ich was draus lernen, dass wenn ich sowas mache, einfach nochmal Pause in Ruhe, kurzen Break und dann werde ich auch nicht diese Unaufmerksamkeit haben. Und das, was du sagst, und dann sind wir schon bei der dritten Kategorie, diese komplexen Fehler. Komplexe Fehler haben eben nicht nur eine Ursache, sondern mehrere. Es findet oft in variablen Umgebungen statt. Also ich weiß nicht so genau, links oder rechts. Und dieses Kumulieren von einfachen Fehlern ist da oft der Hintergrund. Und wenn man bei jedem einzelnen Fehler Stopp gesagt hätte, wäre es nicht zur Katastrophe gekommen. Nur weil wir alle eben overconfident sind oder einfach so, ja, das eine ist ja nicht so schlimm, machen wir da weiter. Und das erklärt sie, und das fand ich sehr gut, also deswegen, ich mag das Buch, weil es auch so aktuell ist. Sie macht ein großes Kapitel zu diesem Thema, wo am Set am Filmset, die eine Frau erschossen wurde versehentlich wie heißt der jetzt? Jetzt habe ich den Namen glatt vergessen.
Vom Hauptdarsteller ist jetzt gerade verurteilt.
Alec Baldwin. Ja. Sie erklärt, was da alles aufeinander gefolgt ist, wo überall Unaufmerksamkeiten waren und an jeder Stelle, wenn einer gesagt hätte, stopp, dann wäre das nicht passiert. Aber so dieses, wo sich dann alles eben aufbaut. Und das ist nochmal so wichtig, dass man da auch, also das ist dann der Tipp natürlich auch an der Stelle, dieses Hinschauen, Melden, da sind wir wieder beim Blameless Reporting. Auch wenn du das Gefühl hast, das ist jetzt vielleicht nicht wichtig oder du sagst es zum 5. Mal. Sie bringt ja, das fand ich toll, diese Fabel, ne? Vom Jungen, der immer sagt, ein Wolf. Und es ist 25 Mal der Fehlalarm. Wir haben die Moral draus gezogen. Man soll immer nur dann was sagen, wenn man 100% sicher ist. Quatsch. Lieber sage ich es 5-mal zu viel. als einmal zu wenig. Und das sind so Punkte aus dem Buch, die ich echt toll finde, bereichernd finde und auch so, wow, da denkt man dann nochmal, da schluckt man auch oft, weil es sind natürlich auch sehr viele Katastrophenszenarien, die sie da als Beispiele hernimmt, aber wo man dann wirklich sagt, wow, so habe ich es vielleicht in dem Detail auch noch gar nicht gesehen. Und das bringt mich wirklich nochmal dazu, anders darüber nachzudenken, wie wir sowohl mit Basis als auch mit komplexen und den intelligenten Fehlern umgehen.
Ja, und natürlich die viele Beispiele, die sie im Buch hat, kommen aus der Medizin oder aus der Fliegerei. Das ist auch nicht ungewöhnlich oder von der NASA, weil das natürlich Bereiche sind, wo Fehlermanagement eine riesige Rolle spielt, weil wirklich tatsächlich heftige lebensbedrohliche Konsequenzen passieren. Jetzt ist das bei uns vielleicht nicht so. Wir wollen das aber auch nicht runterspielen. Natürlich können wir auch Fehler machen, die für einen Mandanten oder für die Kanzlei selber richtig schlimm sind. Also wenn ich wirklich einen Mandanten dahin stürze, dass der Steuern nachzahlen muss und meine Versicherung übernimmt es nicht, weil ich alles falsch gemacht habe, von Anfang bis Ende, weil ich eben am Anfang schon keinen Vertrag gemacht habe, weil meine Versicherungssumme vielleicht zu niedrig war. Das sind ja auch so Dinge, die sich so aufschlubbeln. Kriegt einen neuen Mandant, man denkt nicht drüber nach, wie hoch ist eigentlich meine Deckung? Ach, habe ich nicht drüber nachgedacht. Da kommt dann einmal im Jahr der Fragebogen von HDI oder wie man sonst versichert ist und der fragt nochmal, was ist dein größter Mandant? Und hoffentlich fällt es einem ein, wenn es da wieder keinem einfällt, so alles wie vorher. Also das sind so Dinge, so Unaufmerksamkeiten, die sich aufschlugen und die dann tatsächlich zu schlimmen Fehlern führen können. Deswegen wollen wir Fehler ganz bestimmt nicht bagatellisieren heute, das tut sie auch nicht, aber eben die besser einzuschätzen, das finde ich schon spannend. Und dieses, warum lernen wir nicht aus Fehlern? Haben wir noch so ein paar Minütchen, würde ich da
Ja,
gerne
klar.
drauf verwenden. Nämlich dieses Failing is never fun ist auch so ein schöner Wort. Also Fehler machen einfach keinen Spaß. So das mal hinzunehmen. Und was sind unsere Barrieren? Warum ist es für uns so wahnsinnig schwer zu lernen? Und ja, ein Punkt ist, was du gesagt hast, nämlich diese Confusion. Was für ein Typ von Fehler ist es? Ist es jetzt ein schlimmer oder nicht so ein schlimmer? Werde ich dafür bestraft oder nicht? Werde ich überhaupt erwischt oder nicht? Also, das ist schon mal ein Punkt. Tatsächlich, und das Beispiel fand ich so nett, weil es ein kleines Beispiel ist, aber so viel zeigt von diesem kleinen Mädchen im BMW, wenn du dich erinnerst. Also Vater holt die Tochter ab mit einem BMW ausnahmsweise, mit einem großen Auto, weil er sein kleines Auto in der Werkstatt hat. Und er fährt durch die Stadt, das Kind sitzt hinten rechts auf dem Sitz. Und weil er eben mit der Breite des großen Autos nicht so klarkommt, macht es plötzlich Kitsch und er fährt den rechten Außenspiegel ab. Für sich genommen jetzt keine Katastrophe. Was sagt das Mädchen in der gleichen Sekunde auf dem Rücksitz? Papa, ich war es nicht. So, und wenn sowas passiert, merkt man, was für eine Fehlerkultur ist das? Und sie hat auch erzählt, das ist dem auch in die Füße gefahren, dieser Satz, weil wieso macht sich das Mädchen verantwortlich? Und das ist tatsächlich diese Steinzeitgeschichte. Wenn ich ansatzweise mit einem Fehler in Verbindung gebracht werde, werde ich hier vom Platz gestellt und bin tot. Und das finde ich spannend, über sowas auch wieder nachzudenken. Und den Leuten diese Möglichkeit aus Fehlern zu lernen zu geben, indem man eben sowas genau nicht macht und sagt, natürlich bist du jetzt nicht für diesen Fehler verantwortlich. Und das ist der Punkt, im zweiten Schritt. Und trotzdem gucken wir uns den jetzt an, damit er nicht wieder passiert. Also es ist nicht damit getan zu sagen, ich war es nicht. Das ist ja auch nicht der Punkt. Oder ein anderer ist schuld. Und das zahlt auch nochmal ein, warum ist es so schwer, aus Fehlern zu lernen? Also ja, psychologische Sicherheit. Und dieser, jetzt muss ich nachgucken, wie das Ding hieß. Angela, hilf mir. Ah, dieser Attributsfehler. Nämlich
Ah,
zu
der
sagen,
Bias.
der Bias, genau. Also, das ist so, wenn ich hier sage, der Fundamental Attribution Error. So, da ist er. Ich habe es mir aufgeschrieben. Also, wenn andere Leute Fehler machen, gehe ich grundsätzlich mal davon aus, ja, die waren halt zu blöd. Die sind schuld. So Fehler wären mir nie passiert. Wenn ich einen Fehler mache, dann geht es sehr schnell dahin, dass äußere Einflüsse und Umstände wichtig sind. Ja, wie du jetzt gerade gesagt hast, Entschuldigung, wenn ich da mal in die Kerbe haue, naja, ich hatte so einen harten Tag, da kamen so viele auf einmal. Dann ist natürlich die nächste Frage, ja, wer hat denn den Tag bitte gebaut? Wer hat denn diese Termine gemacht? Hast du die gemacht? Wer hat die denn jemand aufgezwungen? Da muss ich gleich wieder an denken, liebe Grüße an Carola, die neulich auf LinkedIn gepostet hat, wenn sie sich so einen Tag zimmert, dann prokrastiniert sie vorher mal rum und guckt, kämpft eine Meerschweinchen. Seitdem habe ich dieses Kopfkino. Danke dafür, Carola. Das heißt, dieser Error führt natürlich dazu, dass wir Fehler, die wir selber machen, auch mal eher abhaken, weil die Umstände waren schuld. Ich kann da nichts für. Und das ist okay, wenn man das zum ersten Mal tut. Auch das finde ich bei ihr wieder gut. Das ist eine ganz normale Reaktion. Die funktioniert seit der Steinzeit. Das ist alles okay. Die Frage ist, hörst du auf oder machst du weiter? was machst du im zweiten Schritt? Und dann sagst du, okay, waren die äußeren Umstände? Na, wer hat die Umstände? Dann kommen wir wieder ans Fischgerät. Wer hat denn die Umstände geschaffen? Und kann ich es vielleicht nicht mal anderes machen? Ja, ich kann mir eine Pause zwischendurch einplanen. Du hast es ja schon gesagt. Damit das nicht wieder passiert. Und da ist sie so, auch manchmal ist man, denkt man so, okay, jetzt hast du das fünfte Beispiel gelesen. Oh, worauf will sie eigentlich raus? Und dann kommt aber ganz klar der rote Faden wieder. Das finde ich echt faszinierend bei ihr. Und sie zieht aus den fünf Beispielen den einen Schluss und zack kommt so eine Mini-Grafik raus. Also wenn ihr die Grafiken im Buch seht, die sind echt so handgezeichnet und süß. Aber solche komplexen Dinge in so eine kleine Grafik zu verpacken mit ganz wenig Worten, wow, kann ich nur nochmal sagen, absoluter Respekt, sowas auf den Punkt zu bringen.
Ja, genau. Sehr schön. Wir schließen jetzt diese Episode. Es war so spannend. Ich kann noch einen letzten lustigen Satz sagen. Mein Mann ist ja Wiener und wir sind natürlich Fans von Kaisermühlenblues. Und da gibt es eine Figur, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche ist, die sagt ganz oft so, ich sag's gleich, ich war's nicht. Egal, was passiert, ne? Ich sag's gleich. Ich kann es jetzt auf Wienerisch nicht sagen, wie mein Mann das so schön macht.
Ja, also zusammenfassend, lest dieses Buch. Ich habe gerade nochmal geguckt, Angela, zwischendurch. Es kommt im Oktober 24 erst auf Deutsch raus. Okay. Ist aber jetzt nicht Englisch schwierig zu lesen. Lest das Buch. Nehmt euch die Fehlerlandkarte. Da vielleicht noch, weil sie das auch sagt, die Landscape, und das hat mich nochmal dazu bewogen, vielleicht als Abschluss tatsächlich jetzt zu sagen, wie sieht die Fehlerlandkarte in eurer Kanzlei aus? Und zwar dieses, und mir ist da so ein anderes Bild in den Kopf geschossen, als sie den vielleicht verwendet, nämlich wenn ich an eine Landkarte denke und sage, okay, da gibt's so eine Autobahn, das ist das, wo die, da gibt's Standards, das ist alles bekannt, da kann ich quasi im Schlaf fahren. Da muss ich aufpassen, dass ich keine Basisfehler mache. Da muss ich ein System haben, damit ich keine Basisfehler mache. Nicht umsonst gibt es jetzt selbstfahrende Autos mit Assistenzsystemen. Ich brauche solche Assistenzsysteme, damit die mich vor den schlimmsten Fehlern, also du hast gerade hier die Spur gewechselt, ohne zu blinken, ne? Da muss das piepen irgendwo. So, und dann verwandelt sich die Autobahn in so einen Feldweg, in so einen Raum. Da gibt's nichts mehr. Da muss man schon ein bisschen aufpassen. Da wird's komplex, weil der Untergrund ist anders. Man hat, der ist vielleicht auf dem Navigationssystem gar nicht mehr drauf, der Weg. Also irgendwie ist es schwierig. Da muss ich ein bisschen genauer gucken. Und dieser Feldweg mündet in eine Moorlandschaft. Und dieser Moorlandschaft, die sieht gar nicht so schlimm aus, aber da sind überall Löcher, da sind Untiefen, man kann überhaupt keinen Weg mehr sehen. Und dann ist es dann in, und das zahlt wieder ein, da schließt sich der Kreis zu diesem Electric Maze, zu diesem Spiel. Dann muss ich halt ausprobieren, wo kann ich hintreten? Und wenn ich merke, da kann ich nicht hintreten, darf ich nicht aufhören und stehen bleiben, sondern muss die nächste Stelle suchen, wo ich vielleicht doch auftreten kann. Und vielleicht hilft euch dieses Bild, und wenn ihr euch in eurer Kanzlei so eine Landkarte malt und sagt, so bis wohin geht eigentlich unsere Autobahn, wo ist alles klar? Und wo merkst du, sie nennt das ja die Danger Zone, oh, wo fängt die Danger Zone an? Also wo kommt das Moor an, wo wir, bevor wir da reingehen, uns schlau machen, unsere Hausaufgaben machen, recherchieren und dann Stück für Stück ausprobieren.
Sehr schön. Wobei in meinem Bild würde man dann nicht ins Moor fahren, sondern auf Wasser und ein Boot nehmen, weil da kenne ich mich noch gar nicht aus. Autofahren kann ich ja, ne? Sondern da würde ich dann das Fahrzeug wechseln müssen und jetzt mal gucken, wie komme ich mit dem Segelboot klar.
Ja, siehst du, da hätte ich noch ein bisschen mehr Traute, mich mit dem Boot auf dem Wasser zu bewegen, aber so ein Moor, da hört es bei mir auf.
Das stimmt schon.
Sehr schön. Wunderbar. Also nehmt euch das Bild, was für euch passt, aber diese drei Zonen zu haben, um klar zu haben, wann in unserer Kanzlei passieren welche Fehler und was machen wir damit. Ich glaube, das ist hilfreich. Das macht sie super.
Super. Herzlichen Dank, Cordula, mit dir immer wieder ein Fest. Wir machen das viel zu wenig, dass du hier als Podcast-Gast mit drin bist. Das werden wir wieder mal stärker aufleben lassen. Und insofern, das nächste Buch wartet schon auf mich zumindest und ich sage ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal zum Wiederhören. Ciao!
Ciao!
Das war's für heute. Das nächste Buch steht schon im Regal. Auf Wiederhören bei der Leseoptimistin.